Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Und da geht es heute um dieses Thema hier. Sie haben es vermutlich schon erkannt, um das Thema Wasser. Wir haben viel zu viel hier, darüber sprechen wir im Laufe dieser Sendung auch noch. Und andere, die haben zu wenig. Und deswegen hilft Kolping International Ländern wie zum Beispiel Brasilien oder Tansania mit der Dürre besser umzugehen, sprich Brunnen und andere Hilfsmittel zu bauen. Wir werden in Domradio weltweit in den nächsten 2 Stunden darüber sprechen. Ich bin Philipp Wichowski, schönen guten Tag. Bald beginnt hier in Köln und in den anderen Karnevalshochburgen die 5. Jahreszeit. Und das ist eine der wenigen Gemeinsamkeiten, die wir mit Brasilien haben, der Karneval. Während hier das Bier in Strömen fließt, haben die Menschen dort oft noch nicht mal Wasser. Es herrscht eine Dürre in Brasilien. Kolping International und andere Hilfswerke kümmern sich schon seit vielen Jahren um diese Probleme. Und einer davon ist Ludwig Heindl. Er ist dem Kolping-Diözesanverband Regensburg für die Arbeit in Brasilien zuständig. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag nach Köln.
Sie waren selbst 2008 vor Ort. Wie war Ihr Eindruck von diesem Land?
Ja, wir haben seit über 40 Jahren von Kolping her eine Partnerschaft mit Brasilien und wir machen dort ab und an auch sogenannte Workcamp-Arbeitseinsätze in Brasilien mit jungen Leuten. Und unter anderem waren wir dann 2008 im Nordosten und konnten dieses Zisternenprojekt selber sehen und daran auch mitarbeiten. Ich kann nur sagen, eine tolle Geschichte.
Was haben Sie da so erlebt, als Sie da waren?
Ja, das Zisternenprogramm geht zurück auf den Staatspräsident Lula, mittlerweile im Ruhestand. Der hat ein Programm initiiert, 1 Million Zisternen für den wasserarmen Nordosten Brasiliens. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass man in der Regenzeit etwa 4 Monate Wasser sammelt, um dann in der Dürre etwa 8 Monate von diesem Wasser zu leben, sowohl Menschen als auch Vieh, als auch Brauchwasser. Und es gibt eben verschiedene Partnerorganisationen, die dieses Regierungsprogramm umsetzen, unter anderem auch die Caritas International oder eben das internationale Kolbingwerk. Dort werden gemeinsam mit den Bauern diese Zisternen gebaut, unter Anleitung von Fachleuten und auch örtlichen Handwerkern, sodass also praktisch das Ganze nicht nur ein Hilfsprogramm ist für die Bauern, sondern auch ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für die Handwerker und gleichzeitig auch eine soziale Initiative für die Menschen dort, die dann davon natürlich profitieren.
Wie funktioniert denn so ein Bau einer Zisterne?
Ja, da wird zunächst einmal ein Loch ausgegraben. Die Zisterne an sich ist rund, läuft dann spitz zu nach oben, ist eigentlich rundum verschlossen, hat dann eine Öffnung, wo das Wasser in der Regenzeit aus Dachrinnen von Dächern in die Zisterne geleitet wird. Die Zisterne selber besteht aus einzelnen Bausteinen, Module, die also in Fertigformen gegossen werden aus Zement und dann wird das Ganze weiß gestrichen, damit also das sich nicht zu sehr aufheizt. Und nachdem das Wasser dann drin ist, muss das Loch wieder, die Öffnung verschlossen werden, möglichst luftdicht. Das Wasser hält sich dann interessanterweise sehr lange da drin, wird nicht schlecht, wenn es nicht mit anderem Wasser in Berührung kommt. Wenn die Schöpfgeräte sauber sind und entsprechend sorgsam mit diesem Reservoir umgegangen wird. Man kann es dann sogar abgekocht als Trinkwasser verwenden.
Im Moment herrscht ja in Brasilien die schwerste Dürre seit 40 Jahren. Kann man das mit dem Klimawandel in Verbindung bringen?
Ja gut, ich bin jetzt kein Klimaforscher, aber ich habe schon gehört von den Leuten in Brasilien, dass sich manche Jahreszeiten, auch Regen- und Dürrezeiten, verschieben. Der Eindruck liegt nahe, dass der Klimawandel durchaus dafür verantwortlich ist und auch in diesen Regionen seine Spuren hinterlässt, natürlich.
Vor welchen Problemen stehen Sie denn da, wenn sich so eine Regenzeit einfach mal verschiebt?
Ja gut, dann ist natürlich für die Bauern schwer kalkulierbar, was die Erntezeiten, die Aussehzeiten und so weiter betrifft. Wie gesagt, es gibt natürlich im Laufe der Jahrhunderte hat es immer wahrscheinlich schon Klimaverschiebungen gegeben. Inwieweit es jetzt mit dem ganzen Klimawandel momentan und der Erderwärmung zusammenhängt, kann ich schlecht sagen, aber das stellt die Bauern natürlich vor Probleme, weil sie einfach manche Zeiten nicht mehr so richtig kalkulieren können.
Ja. Wie kann man denn helfen? Kann man spenden für dieses Zisternenprojekt?
Ja, selbstverständlich. Es gibt also viele, viele kleinere Hilfsorganisationen, die sich um dieses Zisternenprojekt kümmern. Unter anderem auch Kolping International. Ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert auch im Internet. Ich glaube, dass insgesamt wurden etwa schon fast 500.000 diese Zisternen umgebaut und wurde das umgesetzt von dem Programm. Kolping ist ein Projektpartner. Wenn jemand gerne helfen möchte, kann er auf das Konto von Kolping International bei der Pax Bank in Köln spenden. Das ist die Kontonummer 15 640 014. Bei der Pax Bank in Köln, da kann man so einen Zisternenbau unterstützen. Ich glaube, eine Zisterne kostet um die 350-400 Euro und wird dann entsprechend auch ergänzt von Regierungszuschüssen.
Vielen Dank, Ludwig Heindl vom Kolping Diözesanverband in Regensburg. Er betreut ein Projekt mit dem Namen 1 Million Zisternen für Brasilien. Und wenn Sie helfen wollen, den Link zum Kolpingwerk Regensburg finden Sie auf domradio.de. Pilze, die die Bananenstauden befallen und die Kaffeebäume schwächen, das sind zwei Folgen des Klimawandels, mit denen sich die Bauern in Tansania schon jetzt befassen müssen. Um dennoch ertragreich wirtschaften zu können, verändern sie ihre Methoden in der Landwirtschaft, so auch im Kagera-Distrikt im Nordwesten Tansanias. Stefanie Gebert berichtet.
Dicke Schmeißfliegen surren, die Morgensonne brennt durch die Palmblätter, Holzsplitter fliegen durch die Luft.
Wir brauchen diese zerkleinerten Baumstämme hier und außerdem trockenes sowie frisches Gras. Das stapeln wir immer abwechselnd mit Tierdung, Kuhurin, Asche und Wasser.
Mit beiden Händen umklammert Kleinbauer Jamhuri seine Machete und drischt damit beharrlich auf den Baumstamm vor ihm auf dem Boden ein. Am frühen Vormittag hat sich der Tansanier mit anderen Mitgliedern der Kolpingsfamilie auf seiner Bananenplantage versammelt. Gemeinsam wollen die Männer und Frauen einen Komposthaufen bauen. Dafür haben sie zuvor ein Feld abgesteckt, etwa so groß wie ein Kleinwagen. Darauf schichten die Landwirte die Bioabfälle bis in 2,5 Meter Höhe. So haben sie es gelernt von Geraldine Muschema. Die junge Agrarwissenschaftlerin ist wieder einmal zu Besuch bei den Kleinbauern im Kagera-Distrikt im Nordwesten Tansanias.
You leave it until 2 months.
2 Monate braucht es etwa, bis das Material zerfallen und zersetzt ist und als Kompost genutzt werden kann. Man kann ihn für die Bananenpflanzen, für den Kaffee und für alle anderen Früchte nutzen. Der Kompost liefert wichtige Nährstoffe und bietet Schutz während der langen Trockenzeiten, denn er speichert die Feuchtigkeit im Boden. Dieser Naturdünger hier, der soll Ende September beim Anpflanzen von Mais genutzt werden.
So they will use it even in the planting of maize.
Erklärt die Beraterin der katholischen Hilfsorganisation Kolping International. Sie ist vor Ort, um den Kleinbauern Tipps zu geben, wie sie ihre Pflanzen vor langanhaltender Dürre schützen können. Dazu gehört die Schulung, wie ein Komposthaufen schnell und effektiv gebaut werden kann. Diese Hinweise von Fachleuten sind kostbar, können sie doch ganze Ernten retten. Denn die sind auch hier am Viktoriasee bedroht vom Klimawandel. Der sorgt dafür, dass der bislang stabile Kreislauf von Regen- und Trockenzeiten empfindlich gestört ist. Zu spüren bekommen das vor allem Regionen, die sowieso schon unter langanhaltender Trockenzeit leiden. So etwa die Region Karakwe, etwa 250 Kilometer vom Viktoriasee entfernt, nahe der Grenze zu Ruanda und Uganda. Hier hat es im vergangenen Jahr nicht geregnet. Deshalb ist der Ernteertrag diese Saison denkbar gering. Mitten auf dem Feld der Kolpingsfamilie in der Region steht Oyster Chumbusho. Der Referent von Kolping International besucht die Kleinbauern regelmäßig und weiß, mit welchen Schwierigkeiten die Bauern derzeit kämpfen müssen. Der Agrarwissenschaftler deutet auf die welken Blätter einer Kaffeepflanze.
Die gesunden Pflanzen sollten eigentlich vollständig grün sein und die Blätter wären geöffnet, sodass die Verdunstung sichergestellt ist. Aber wie man hier sieht, sind die Blätter eingerollt. Damit schützt die Pflanze sich und die Flüssigkeit, die sie schon gespeichert hat. Und wie man sieht, sind die Blätter gelblich. Das ist nicht die Farbe einer gesunden Kaffeepflanze. Die sind normalerweise schön grün.
Ähnlich verweckt wie der Kaffee stehen die Bananenstauden gleich nebendran. In Tansania gehören Bananen zum Grundnahrungsmittel. Neben den gelben Früchten, die in Europa als Nachtisch oder Zwischenmahlzeit bekannt sind, gibt es in Afrika weitere Sorten, wie etwa die Kochbananen. Sie stehen bei vielen Familien fast täglich auf dem Speiseplan. Doch immer öfter sind die Pflanzen der Bananenstauden von Bakterien oder Pilzen befallen. Schuld daran ist ebenfalls der Klimawandel, sagen Wissenschaftler. Denn die Durchschnittstemperaturen sind angestiegen und das begünstigt die Verbreitung der Krankheiten. Doch Agrarwissenschaftler Shumbusho kennt Maßnahmen, die die Krankheitserreger stoppen.
Using a knife or a panga to just to cut out the pruning.
Die Bauern zum Beispiel müssen beim Gehölzschnitt aufpassen. Viele Familien hier nutzen die Blätter der Bananenpflanze, um ihr Essen zuzubereiten oder zu servieren. Ich habe ihnen erklärt, dass sie beim Abschneiden dieser großen Blätter vorher ihre Messer oder Macheten sterilisieren sollen.
Eine einfache Regel, die die versammelte Bauernschaft mit Kopfnicken kommentiert. Die Gruppe ist dankbar für jede Hilfe, entwickelt aber auch Eigeninitiative, um dem Hunger zu entkommen. Und so beratschlagen sie diesmal nach der Schulung mit dem Agrarexperten eine neue Einkommensquelle. Die Idee? Die kleinen Bauern wollen sich Hühner anschaffen. Denn damit hätten sie, weitestgehend unabhängig von klimatischen Veränderungen, eine Ware zum Verkauf auf dem Wochenmarkt und etwas für den eigenen Kochtopf.
Die Bauern in Tansania stellen sich bereits ein auf den Klimawandel. Stefanie Gebert war in Tansania unterwegs. Einen Sparknopf an der Klospülung während des Händeputzens, den Wasserhahn abdrehen oder die neue Waschmaschine mit Eco-Sparprogramm. Wir in Deutschland sparen immer mehr Wasser und wir haben mal auf der Straße nachgefragt, wo sparen Sie denn so?
Ich finde Wassersparen sehr wichtig, deswegen trinke ich Fanta.
Wenn ich eine Pfanne gespült habe, dann mache ich auch zwischendurch das Wasser aus, um die dann anschließend abzuspülen wieder.
Zu Hause an der Toilette haben wir einen Toilettensparmodus, der bewirkt, dass ich weniger Wasser verbrauche.
Wenig duschen, also nicht da dauernd laufen lassen. Kurz duschen reicht ja. Abspülen muss man auch, aber ich mache zum Beispiel immer das Spülbecken voll und spüle nicht unter fließendem Wasser.
Bei Wasserschlachten im Sommer benutzen wir immer das Wasser aus der Regentonne und nicht aus dem Wasserhahn.
Also wenn ich mir die Zähne putze, dann lasse ich den Wasserhahn nicht die ganze Zeit laufen, sondern mache ihn zwischendurch zu.
Also da war ja schon die ein oder andere gute Idee dabei. Doch was, außer den geringeren Kosten natürlich, bringt das Sparen wirklich? Wir sprechen gleich mit jemandem, der sagt, wir Deutschen sparen zu viel Wasser. Wir sparen zu viel Wasser. Das klingt jetzt vielleicht im Hinblick auf unser heutiges Thema Wasserknappheit in Lateinamerika und Afrika ein bisschen seltsam, aber es ist tatsächlich so. Wir verbrauchen zu wenig Wasser, das sagen zumindest die Wasserverbände. Warum das so ist, darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Lothar Scheuer. Er ist Vorstandsvorsitzender des AGA-Verbandes, einem Wasserversorger aus dem Bergischen Land und Dozent an der Kölner Fachhochschule. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Sie sagen, wir verbrauchen zu wenig Wasser. Warum? Fehlt Ihnen der Umsatz?
Das ist sicherlich nur eine Seite, die man dabei betrachtet, aber im Gegensatz halt zu anderen Ländern, wo wir eine sehr große Wasserknappheit haben, haben wir nicht nur in Deutschland, sondern auch hier in Mitteleuropa sehr viel Wasser zur Verfügung. Das heißt, auf der Erdoberfläche gibt es ganz viel Süßwasser, das geeignet ist für die Wasserversorgung und wir benutzen heute davon nur einen ganz kleinen Bruchteil. Warum zu wenig Wasser verbraucht wird, kann man zum Beispiel an zwei Punkten sehen, warum wir heute weniger verbrauchen. Das ist einmal die Frage, mit welcher Qualität kommt das Wasser beim Verbraucher an. Beispielsweise, wenn das Wasser eben in den Leitungen, die wir beginnend vor etwa 100 Jahren verlegt haben, wenn das Wasser jetzt viel langsamer dort drin fließt, braucht es länger, bis es zum Verbraucher kommt. Das ist ein Thema, dass man immer dafür sorgen muss, dass das Wasser am Ende auch eine hohe Qualität hat. Mhm. Das andere Thema ist, dass die Leute hingehen und immer weniger Wasser beim Reinigen nehmen, dafür aber mehr Reinigungsmittel. Und dann haben wir auf unseren Kläranlagen viel höhere Schadstoffkonzentrationen, als wir die früher hatten. Und die kommen natürlich zwar gereinigt, aber dann doch auch in unsere Flüsse hinein.
Jetzt hat man ja immer so in der Vergangenheit im Kopf, spart Wasser. Wie kommt das denn, dass wir auf einmal so viel Wasser sparen und viel weniger verbrauchen, als wir es vielleicht vor 20 Jahren getan haben?
Ja, sicherlich gehen wir alle sehr bewusst ja damit um. Ich habe das auch im Kindergarten gelernt, den Wasserhahn immer beim Zähneputzen zwischendurch zuzudrehen. Das ist sicherlich ein Aspekt. Ein ganz wichtiger Aspekt ist aber so in den 80er, 90er Jahren gekommen darüber, dass die Gebühren für vor allen Dingen für das Abwasser deutlich angestiegen sind. Und dann haben die Menschen häufig so den Eindruck, alles ist unwahrscheinlich teuer geworden und dann versucht man natürlich zu sparen. Darüber hinaus bietet die Industrie eben auch in vielen Bereichen einfach wassersparende Armaturen an, was auch vollkommen Sinn macht. Das heißt, auf den Toiletten, in den Duschen, Waschmaschinen und so weiter. Dort kommt man heute einfach mit weniger Wasser aus und so kommt es halt dazu, dass wir immer weniger verbrauchen.
Kommen wir nochmal zurück zu den Ländern, die nicht so viel Wasser haben. Bringt es überhaupt den Menschen in den wasserärmeren Ländern etwas, wenn wir hier in Deutschland Wasser sparen?
Nein, das bringt ihnen nichts. Was sicherlich eine interessante Betrachtungsweise ist, ist die Betrachtungsweise des sogenannten virtuellen Wassers. Das heißt Wasser, das wir über Produkte aus anderen, aus Ländern mit viel weniger Wasser hier bei uns in eine Region holen, wo es viel Wasser gibt, beispielsweise bei der Produktion von Baumwolle oder beim Anbau von Kaffee, wo wir ja mit jeder Tasse Kaffee im Prinzip hier ungefähr 140 oder 150 Liter Wasser quasi aus Ländern hier hinholen, die viel weniger Wasser haben als wir.
Wie gehen Sie denn mit dem Problem, das Sie haben, also mit den verschmutzten Leitungen um? Was wird da getan?
Ja, also im Bereich der Trinkwasserleitungen sieht es so aus, wenn es dort Bereiche gibt, die Stagnationsbereiche sind, das heißt, wo das Wasser zu lange steht oder wo das Wasser zu langsam fließt, sorgt man praktisch dafür, dass künstlich ein Durchfluss erreicht wird, zum Beispiel indem man einen Hydranten öffnet und das Wasser laufen lässt. Damit stellt man sicher, dass die Wasserqualität, die hohe Wasserqualität erreicht wird. Im Abwasserbereich führt es dazu, wenn wir Ablagerungen in den Kanalnetzen haben, dass wir dann wieder mit Geräten in den Kanal hineingehen und den Kanal sozusagen spülen, das heißt mit Hochdruck reinigen müssen. Das ist dann die andere Seite der Medaille.
Also diese Reinigungsvorgänge kosten auch viel Geld, aber trotzdem, Sie sagen nicht, wir sparen zu viel Wasser, damit Sie mehr Geld am Ende haben, sondern es ist tatsächlich kostenaufwendiger geworden.
Es wird kostenaufwendiger und unsere heutigen Gebührenmodelle basieren meistens ja darauf, dass man pro Kubikmeter bezahlt. Und Sie können sich vorstellen, wenn die Leute pro Kubikmeter weniger Kubikmeter liefern, dann muss eigentlich der einzelne Kubikmeter dann immer teurer werden. Das heißt, wenn sich die Bezugsmenge ändert, ändert sich der Preis, aber letzten Endes ist der Aufwand bleibt gleich, beziehungsweise wird durch die beiden Sachen, die ich gerade beschrieben habe, sogar teurer.
Sagt Professor Dr. Lothar Scheuer, er ist Vorstandsvorsitzender des AGA-Verbandes. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke schön.
Der Klimawandel wird nicht kommen, er ist schon heute da und spürbar. Stefanie Gebert ist durch Tansania gereist und hat dort Landwirte besucht, die bereits auf die ersten Vorboten des Klimawandels gestoßen sind.
Ihr müsst hier an dieser Stelle den weiblichen Teil der Blüte entfernen. So könnt ihr die Bienen daran hindern, den infizierten Nektar einer kranken Pflanze an eine gesunde weiterzugeben.
Agrarwissenschaftler Eustat Shumbushu steht umringt von Frauen und Männern mitten auf einem Acker in der Region Karagwe im Nordwesten Tansanias. Er deutet über seinem Kopf auf die geöffnete Blüte einer Bananenstaude. Die grünen Früchte der Staude sind mickrig klein und braun-gelb rollen sich die Blätter der Pflanze Richtung Erdboden. Wie viele andere Bäume leidet auch dieser an der sogenannten Bananenwelke. Und das heißt für den Besitzer keine Früchte in dieser Saison. Es ist nicht das erste Mal, dass die Kleinbauern der Kolping-Familie in Karagwe auf ihre Ernte verzichten müssen. Viele ihrer Pflanzen, ob Kaffee, Mais oder Bananen, sind krank und von Schädlingen befallen, erzählt Kleinbauer Jamhuri.
Wir beobachten ganz unterschiedliche Schäden an den Feldfrüchten. Seit dem Jahr 2000 etwa hat sich da etwas verändert. An den Bananen bildet sich ein Pilz, der sich in dieser Gegend inzwischen weit verbreitet hat. Auch die Kaffeepflanzen sind krank und die Cassava-Wurzel wird noch vor der Ernte in der Erde braun. Wir haben viele neue Krankheiten hier.
Und für diese Krankheiten gibt es einen Grund, den weltweiten Klimawandel. Wissenschaftler haben bei ihren Aufzeichnungen festgestellt, dass der bisher stabile Wechsel zwischen Regen- und Trockenzeiten in der Region in den vergangenen Jahren empfindlich gestört wurde. Wissenschaftler wie Steven Mirumba vom staatlichen Landwirtschaftsinstitut in Maruku in der Nähe des Viktoriasees dokumentieren diese deutliche Verschiebung der Regen- und Trockenzeiten in Tansania.
The news. Eigentlich wissen die Bauern, wann die Zeit gekommen ist, das Feld zu bestellen oder wann die Saison für die Aussaat beginnt. Eigentlich. Denn bisher konnten sie sich auf ihr Wissen verlassen, wann die Regenzeit kommt. Doch jetzt können sie sich nicht mehr sicher sein. Der Kalender der Landwirte hat sich komplett verändert, weil der Verlauf der Regenzeit sich verschoben hat.
Für einige Regionen hat sich die Regenzeit nicht nur verschoben. In Karakwe, eine Region nahe der ugandischen Grenze, hat es im vergangenen Jahr gar nicht geregnet. Mit verheerenden Folgen für Pflanzen und Vieh, berichtet Kleinbauer Daniel Ndayan.
So many cows died.
Zahlreiche Kühe sind uns verendet und auch viele Ziegen. Natürlich sind auch die Pflanzen auf den Feldern völlig vertrocknet. Normalerweise ernten wir hier in der Region Karakwe rund 45.000 Tonnen Kaffee. Wegen der Trockenheit werden es dieses Jahr wohl nur 13.000 Tonnen sein. Sprich, wir werden lediglich ein Drittel des eigentlichen Ertrages haben. Und genauso wirkt sich die Trockenheit wohl auch auf unsere Bananenernte dieses Jahr aus.
Die Ernten leiden und die Bauern wissen, verhindern können sie diese Auswirkungen des Klimawandels nicht. Aber mit Hilfe von Kolping International versuchen sie, sich den Veränderungen anzupassen und eine Hungerkrise im eigenen Land zu umgehen.
Stefanie Gebert über Landwirte in Tansania, die gegen die Dürre kämpfen. Sie hören Domradio weltweit. In den letzten Tagen hat es ziemlich viel geschneit und wenn dieser Schnee in den nächsten Tagen wieder wegschmilzt, werden die Bäche und Flüsse wieder aufgefüllt und die Felder und Äcker werden getränkt. So zumindest ist es hier in Deutschland. Im Nordosten Brasiliens trocknet dagegen die Erde seit mehr als 13 Monaten regelrecht aus und mit ihr Menschen und Vieh. Elisabeth Schech arbeitet beim Internationalen Kolpingverband. Auch in Brasilien ist Kolping vertreten. Frau Schech, wie stellt sich die Situation im Nordosten Brasiliens aktuell da? Was hören Sie von Ihren Kolping-Brüdern und Kolping-Schwestern dort?
Also wir hören von dort, dass diese Dürre wirklich außerordentlich ist. Seit 40 Jahren die schlimmste Dürre, obwohl diese große Region, das sind ja verschiedene Bundesstaaten, die betroffen sind, immer wieder von Dürren heimgesucht wird, werden. Aber es ist diesmal ganz extrem. Es hat seit Oktober 2011 nicht mehr geregnet. Die ganze Landschaft ist braun, eine unerträgliche Hitze. Die Regierung hilft zwar mit einigen Tanklastwagen und verteilt etwas Wasser, aber es ist für die Menschen wirklich eine ganz große Katastrophe im Moment.
Diese Ecke ist ja traditionell das Armenhaus Brasiliens. Wie können sich die Menschen jetzt überhaupt noch retten?
Ja, sie bekommen von der Regierung einige Hilfsmittel, also ein bisschen Lebensmittel und vor allen Dingen wird auch ein bisschen Wasser verteilt. Und zwar bekommen dann die Familien Wasser, die eine Zisterne haben. Dort wird das Wasser hineingepumpt. Aber sie müssen unglaublich rationalisieren. Das Vieh beispielsweise, die Leute, die Vieh haben, haben keines mehr. Das ist einfach verendet. Es liegt vertrocknet als Skelette in den aufgebrochenen Böden. Der Boden ist aufgerissen, ist ganz trocken und die Menschen versuchen irgendwie über die Runden zu kommen.
Irgendwann wird es wieder regnen in dieser Region und dieser Regen soll nicht einfach davonschwemmen oder nur versickern. Sie wollen für die Zukunft und mögliche weitere Dürren vorsorgen mit Zisternen. Wie funktioniert das, so eine Zisterne zu bauen?
Also die Zisterne wird in den Boden gebaut aus Lehmziegeln, die vorher selbst hergestellt werden in Handarbeit. Und dann wird eine Dachrinne von der Hütte, von diesem Dach abgeleitet in die Zisterne. Und wenn es dann mal regnet, dann regnet es ja sehr heftig. Diese Tropenregenfälle sind ja sehr heftig. Dann wird das Wasser in diese Zisterne geleitet und versorgt dann die Menschen während der Dürre, die sowieso jedes Jahr da ist, über Monate mit Wasser. Und Wir versuchen, so vielen Familien wie möglich diesen Zugang zu einer Zisterne zu ermöglichen, also durch Spendengelder diese Zisternen zu bauen, damit die Menschen dieses Hilfsmittel haben, um mit den Dürren, die immer wieder kommen, auch zurechtzukommen.
Verstehe ich das richtig? Also der Bau wird in Handarbeit geleistet, die Familien müssen mit anpacken, bekommen aber die Materialien gestellt.
Ja, sie bekommen den Zuschuss, weil es muss ja auch vieles gekauft werden. Zement muss gekauft werden, Sand muss gekauft werden, Draht, um diese verschiedenen Platten dann miteinander zu verbinden. Das ist so ein ganz ausgeklügeltes System, auch wie die Zisterne gebaut wird. Dann natürlich auch die Dachrinnen, aber sie helfen mit bei den Bauarbeiten, müssen auch angeleitet werden, wie sowas genau gemacht wird. Und dafür stellen wir Spendenmittel zur Verfügung.
Wie teuer ist das, so eine Zisterne bauen?
Also so im Schnitt ungefähr 330, 350 Euro umgerechnet. Aber wir wollen ja jetzt auch nochmal mit einer neuen Art von Zisterne versuchen, mehrere Familien gleichzeitig mit einer Zisterne zu versorgen. Da besteht die Besonderheit darin, dass die Zisterne größer gebaut wird, aber vor allen Dingen in Verbindung mit einer Bodenplatte aus Zement, die ist ungefähr 200 Quadratmeter groß. Und wenn dann dieser tropische Regen kommt und heftig niederprasselt, dann reichen schon 30 Zentimeter an Wasser, um diese Zisterne zu füllen. Und diese Zisterne fasst 52.000 Liter und kann über Monate mehrere Familien mit Wasser versorgen.
Der Bau von Zisternen soll den Menschen im Nordosten Brasiliens langfristig Abhilfe schaffen. Wenn endlich der lang ersehnte Regen fällt, kann davon viel aufgefangen und später genutzt werden. Elisabeth Schech von Kolping International, vielen Dank für Ihren Besuch hier bei uns im Studio. Die schwerste Dürre seit Jahrzehnten hat Brasilien fest im Griff. Die Wasserstände in den Talsperren befinden sich auf historischem Tiefstand. Sollten nicht bald die Sommerregen einsetzen, dürfte die Energieknappheit zum Bremsklotz für die Wirtschaft werden, die gerade mühsam versucht, zum Schwung früherer Jahre zurückzufinden. Also zu wenig Wasser bedeutet auch stagnierende Wirtschaft. Besonders trifft das die Kleinbauern. Simone Lehmann ist für die Kolpingarbeit in Mittelamerika, in Honduras und der Dominikanischen Republik zuständig und fördert Kolping-Schulungen für Kleinbauern zur nachhaltigen Landwirtschaft. Schönen guten Tag, Frau Lehmann.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, vielleicht beschreiben Sie erstmal Ihre Arbeit. Was ist Ihre Aufgabe in diesen Ländern?
Also in Honduras, in der Dominikanischen Republik, aber auch in Nicaragua, Mexiko, Kolumbien und Costa Rica begleite ich die vor Ort ansässigen Kolping-Stiftungen und Kolping-Verbände bei der Durchführung von verschiedenen Unterstützungsmaßnahmen für Selbsthilfegruppen.
Also Sie kümmern sich auch vorwiegend um Kleinbauern, die ihre Felder bewässern müssen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie helfen Sie denen konkret?
Also ganz wichtig ist uns immer, dass wir auf lokal vorhandenes Know-how zurückgreifen. Das heißt, wir kommen nicht aus Deutschland und versuchen, deutsche Kenntnisse eins zu eins zu übertragen, sondern wir arbeiten zum Beispiel in Honduras zusammen mit einer Landwirtschaftshochschule, dem Instituto Zamorano, die dort dann die Kleinbauern dabei unterstützt und berät, wie man in nachhaltigen Produktionsmethoden den Wasserhaushalt verbessern kann.
Dabei setzen Sie ja auch moderne Techniken ein, wie zum Beispiel die Tröpfchenbewässerung. Wie funktioniert die genau?
Das Besondere an der Tröpfchenbewässerung ist eben, dass gerade wenn wenig Wasser zur Verfügung steht, die Verdunstung reduziert wird. Also die Bewässerung erfolgt über perforierte Schläuche, die unterhalb der Erde gezogen werden. Das Wasser wird oftmals aus naheliegenden Bachläufen oder Flüssen zugespeist. Und dadurch, dass das Wasser unterhalb der Oberfläche verläuft, wird es durch die starke Sonneneinstrahlung nicht so stark verdunstet und dadurch ist der Wasserverlust minimiert.
Stichwort Projektbauern. Was ist das genau? Was kann man sich darunter vorstellen?
Also es sind oft Kleinbauern, oft in der Subsistenzlandwirtschaft. Das heißt, sie bauen primär zu ihrer eigenen Versorgung an, damit sie ihre Familie und ihr größeres Familienumfeld ernähren können. Und nur ihre Überschüsse verkaufen sie dann auf den lokalen Märkten.
Vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter und dann geht es um das andere Extrem, womit diese Länder zu kämpfen haben, nämlich Überschwemmungen. Brasilien leidet unter einer Jahrhundertsdürre, aber die Menschen dort haben nicht nur mit zu wenig Regen zu kämpfen, sondern auch mit zu viel. Wenn es nämlich in diesen Ländern regnet, dann regnet es richtig. Simone Lehmann von Kolping International, wieso ist denn zu viel Regen ein Problem?
Problem ist vor allen Dingen dann die Wechselbeziehung zwischen langen Dürrezeiten und dann plötzlich eintretenden starken Niederschlagereignissen. Das heißt, der Boden ist durch eine lange Trockenzeit sehr hart und wenn es dann extrem stark regnet, kann der Boden das Wasser nicht aufnehmen, das Wasser sickert nicht ein, sondern es bleibt quasi an der Wasseroberfläche, kann die Ernte damit zerstören und was auch ein nachwirkendes Problem ist, ist, dass die fruchtbare Bodenschicht, die obere Bodenschicht ist sehr fruchtbarer, einfach von den Wassermengen abgetragen wird und so der Kleinbauer in einem Folgejahr weniger fruchtbaren Boden hat.
Mit welchen Mitteln bekämpfen Sie diese Probleme?
Es gibt einerseits natürlich dort die Möglichkeit, in Terrassierungen anzubauen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eben zum Beispiel hangparallel anzubauen oder hangparallel zu pflügen. Das minimiert den Abtrag des Bodens. Eine Methode, die wir auch in verschiedenen Ländern unterstützen, sind Wiederaufforstungsprogramme, die eben dann die Hangerosion einfach auch minimieren und generell auch ein größeres Bewusstsein für diese schwankenden Niederschläge.
Wenn es so viel regnet, kann man das Wasser dann nicht einfach in Becken auffangen und während der Dürrezeiten dann nutzen?
Das ist eine sehr, sehr einfache Lösung, rein theoretisch. Aber dazu bedarf es dann auch erstmal eine geringe Investition. Es müssen Auffangbecken gebaut werden. Das sind meistens Investitionen, die für uns sehr gering erscheinen, aber für die Kleinbauern, die wirklich ums tägliche Überleben kämpfen und quasi von der Hand in den Mund leben, sind das doch erstmal Investitionen, die so einfach nicht zu leisten sind. Und da unterstützen dann auch die Kolping-Verbände vor Ort die einzelnen Kleinbauern, indem dann erstmal Kleinkredite gewährt werden, mit denen dann diese Auffangbecken gebaut werden können und erst im Laufe der Zeit abgezahlt werden.
Wenn man so in den letzten Wochen durch Köln gegangen ist, da gab es ein großes Hochwasser, da werden dann so große Wände, Hochwasserschutzwände aufgebaut. Ist das auch eine Aufgabe, die Sie dann in diesen Ländern haben? Also ist auch Hochwasserschutz eine Aufgabe von Ihnen?
Von uns weniger. Also wir sind da weniger im Katastrophenschutz direkt unterwegs und befassen uns, sage ich jetzt mal, mit dem Aufbau dieser doch sehr technischen Lösungen. Wo wir aber durchaus auf solche Sachen auch Einfluss nehmen können, ist, indem wir eben die Kolping-Mitglieder vor Ort, aber auch insgesamt die Gesellschaft dazu befähigen, politische Einflussnahme zu nehmen. Das heißt, dass wir ihnen erklären, welche Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung existieren, damit sie auf ihre eigenen lokalen Regierungen da Einfluss nehmen können und die lokalen Regierungen und auch die nationalen Regierungen in den Ländern eben nicht aus der Pflicht genommen werden, sondern man denen sagt, das ist eure Aufgabe, sich darum zu kümmern und wir geben den Armen eine starke gemeinsame Stimme.
Wie kann man Sie denn bei Ihrer Arbeit unterstützen?
Ja, da gibt es eigentlich verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist wie immer auch die Bewusstseinsschärfung, auch bei uns hier im Lande, was wir mit unserem Handeln eigentlich auch bewirken in den Ländern vor Ort. Ich denke mal, das große Thema fairer Handel, nachhaltiger Konsum, da gibt es ja doch sehr viele einschlägige Publikationen inzwischen dazu. Aber natürlich helfen uns auch immer wieder Spenden, die wir eben dann für Kleinkredite in den jeweiligen Ländern einsetzen können.
Vielen Dank, Frau Lehmann. Sie ist zuständig für die Kolping-Arbeit in Mittelamerika, in Honduras und der Dominikanischen Republik und fördert Kolping-Schulungen für Kleinbauern zur nachhaltigen Landwirtschaft. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch.
Das war Domradio weltweit in Zusammenarbeit mit Kolping International. Sie können diese Sendung auch nochmal nachhören unter domradio.de. Da finden Sie auch weitere Informationen zu diesem Thema. Ich bin Philipp Wichrowski. Machen Sie es gut.